Die Mühle am Greußbach. Gegenüber der hochthronenden Burgruine Ackstein lagern in den kleinen Weitungen des linksseitigen Donautales die unbedeutenden Siedlungen Greußbach und Wiendorf. Die Tiefungen und unteren Hänge des kleinen Beckens sind mit mächtigen Lagern von Löss, einem leichten Lehm, angefüllt, aus welchem vor Jahren Waffen, Werkzeuge und Geräte aus längst verwichener Zeit ans Tageslicht gebracht wurden, da der Mensch die Bearbeitung der Metalle nicht kannte und seinen Hausrat aus Tierknochen und Feuersteinen mühsam herstellte. Wer von Ackstein hinüberblickt nach dem kleinen Becken, der hat ein reizendes Bild vor sich. Grüne Matten um das Dörfchen, dann die steilen Bergwandungen mit den dunklen Nadelforsten und über ihnen den breiten, langgezogenen Rücken des Jauerlings mit den sturmzerzausten Wettertannen und der einsamen Staufer Schutzhütte und der Aussichtswarte. Durch den Ort Greußbach fließt in raschem Laufe das Bächlein, das dem Dorfe den Namen lieh. In der Schlucht, hoch über der Siedlung, stand vor langer Zeit eine Mühle, an die sich wohl die sinnigste der überlieferten Wachaussagen knüpft. In der Greußbach-Schlucht lebte vor geraumer Zeit ein Müller mit einem 13-jährigen Töchterchen, dessen Frau ein tückisches, langwieriges Leiden an das Bett fesselte. Alle Ärzte, welche der Mann an das Lager der Kranken rufen ließ, standen vor einem Rätsel, schüttelten die Köpfe, rieten und berieten sich, verschrieben Salben und Arzneien, aber zu helfen vermochten sie der bedauernswerten Frau nicht. Sie war und blieb an das Bett gefesselt, lahm an Händen und Füßen und musste wie ein Wiegenkind betreut werden. Ein Glück war es noch für den Müller und sein Haus, dass sein Töchterchen rüstig für Alter und anstellig war und im Hause schaffte, Tag und Nacht die Mutter und Hausfrau in vielen Stücken ersetzte und der Kranken eine unermüdliche, fürsorgliche Pflegerin war. Schon hatte der nicht mittellose Mann den größten Teil seines Vermögens an die Heilung der Kranken verwendet, als er von ungefähr von einem angesehenen Arzt in der Hauptstadt erfuhr, der in ähnlich schweren Lagen eine glückliche Hand bewiesen hatte. Der Müller setzte den letzten Rest seiner Habe an die Genesung seines Weibes und ließ den Arzt kommen. Der Doktor aus der Hauptstadt war ein würdiger, menschenfreundlicher alter Herr mit langen, weißen Locken, die ihm über die Schultern herabfielen. Er setzte sich an das Bett der Kranken und beobachtete sie lange. Er fragte um jede Kleinigkeit, um alle Vorfälle und Umstände ihres Lebens. Er tastete, klopfte, horchte, prüfte mit allerlei Instrumenten, und als er die Prüfung beendet hatte, sagte er: »Das Leben der teuren Frau neigt seinem Ende zu. Ihre Kräfte sind in raschem Schwinden begriffen. Menschliche Weisheit und ärztliche Kunst vermögen hier nichts mehr auszurichten. Rettung kann nur die Pflanze wieder tot bringen. Schade nur, dass sie so selten ist, dass man auf ihr Finden nicht rechnen kann.« Nach einer geraumen Weile des Nachdenkens fragte der Arzt den in tiefem Schmerze dastehenden Müller: »Habt ihr nicht ein Töchterchen? Wie alt ist das Mädel?«
13 Jahre, Herr Doktor.«
»Und wie heißt das Kind?«
»Grete.«
»Ist sie brav?«
»Tugendhaft.«
»Tugendhaft und brav, wie kaum eine andere unter der Sonne.«
»Ist sie auch furchtlos?«
»Ich denke, wenn es gilt, dann jagt sie nicht so leicht etwas ins Boxhorn. Warum fragt ihr, o bester Herr?«
»Ich frage so, weil das Kind allein noch Rettung bringen kann. Ruft mir das Mädel.«
Grete war in der Stube nebenan traurig und zusammengesunken dagesessen. Als sie die Worte des Arztes vernahm, sprang sie auf und war entschlossen, alles zu tun, was man von ihr verlangen sollte. So trat sie vor den Arzt, der sie mit Wohlgefallen betrachtete. Nach einer Weile, da er das Mädchen hinreichend gemustert hatte, sprach er:
»Grete, wir haben dich zur Lösung einer wichtigen Aufgabe bestimmt. Von dir und deinem Glück wird es abhängen, ob deine Mutter noch einmal in voller Gesundheit das Bett verlassen kann. Sei furchtlos und tapfer und sieh, was ich dir zeigen will.«
Der Arzt zog aus der Handtasche, die er bei sich trug, ein Buch und begann darin zu blättern. »Hier ist die Pflanze wieder tot«, sprach er. »Betrachte dieses unscheinbare und doch so köstliche Kraut aufmerksam. Im Walde wächst es, am liebsten auf moosigem Felsgestein, aber wirksam ist die Pflanze nur, wenn sie von reiner Hand und einem reinen Sinn um die 12. Stunde der Nacht gepflückt wird und der Vollmond seine Strahlen in ihren Blumenkelch wirft. Die heutige Nacht ist günstig, denn der Mond wird in ihr voll. Willst du also den köstlichen Preis gewinnen, dann mache dich auf den Weg ohne Furcht und Zagen.«
Das Mädchen hatte die Pflanze aufmerksam betrachtet, und ein Schimmer von Hoffnung glitt über ihr Gesicht.
»Vater«, sagte sie, »die Pflanze wieder tot kenne ich, und ich weiß, wo sie blüht. Hoch über unserer Schlucht, wo der Greusbach entspringt und die Felsen sich türmen, und am Eingang zur kleinen Höhle, da fand ich das Kräutlein in früheren Tagen nicht gar zu selten.«
Grete lief an das Bett der Mutter, strich ihr liebkosend über die blassen Wangen und küßte sie herzinnig.
»Mütterchen«,
sagte sie, und Tränen liefen ihr von der Wange.
Du sollst uns wieder gesund werden. Ich bring dir das Kräutlein wieder tot.«
Als die Mitternacht heranrückte, schlang das mutige Mädchen ein wärmendes Tuch um die Schultern und machte sich auf die Suche. Wohl hämmerte das junge Herz in starken Schlägen, aber es geschah nicht in der Furcht vor der Nacht und dem einsamen Waldwege, sondern in freudiger Hoffnung und bangem Erwarten. Fest trat sie auf, und eilig durchmaß sie die Schlucht, immer tiefer hinein und höher empor, den rauschenden Wellen entgegen, bis dahin, wo das Wässerchen aus der Bergwand hervorquillt. Das Mondlicht spielte mit den Zweigen der Waldbäume, der Waldkauz heulte, in den Büschen raschelte es von Zeit zu Zeit von flüchtenden Echsen und Schleichen. Grete hatte kein Ohr für die Stimmen der Nacht. Sie drängte vorwärts und aufwärts, nun klomm sie den Hang der Waldschlucht hinan zum Ziele. Der Schweiß troff ihr von der Stirn, als sie den steilen, schmalen Fußpfad hinankeuchte. Aber sie rastete keinen Augenblick. Nun stand sie vor den Felsen und dem Eingang zur kleinen Höhlung, aber sie schrak zusammen, als sie die Augen emporhub. Ein glänzendes Portal wölbte sich vor ihr, auf dem tausende Lichter in den buntesten Farben glühten und Funken sprühten, und durch den Torbogen sah sie in eine Landschaft von solcher Pracht, dass ihr die Augen geblendet waren. Ein Greis in blendend weißen Locken, eine Gestalt ehrwürdig wie der Arzt aus der Hauptstadt, lud das Mädchen ein, näher zu treten.
»Was du suchest«, sprach er, »das findest du nur hier. Die Herrin des Schlosses, die milde Bergeskönigin, behütet das Pflänzchen wieder tot. Komm mit, ich will dich vor ihr Angesicht führen.«
Da faßte sich das Mädchen und überwand den Schreck, der sie betäubt hatte. Sie bat den Greis mit dem milden Antlitz, ihr Führer zu sein und ihr Fürsprecher. Es war ein feenhafter Garten, durch den sie schritten. Beete voll leuchtender Blumen in absonderlichen fremden Formen, plätschernde Springbrunnen, Wasserfälle, die über Marmorfelsen rauschten, Hecken mit prangenden Früchten und rauschenden Palmen mit himmelragenden Stammsäulen. Auf den Zweigen wiegten sich bunte Vögel in schillernden Gewändern, melodischer Gesang erscholl und berauschende Düfte wogten.
»Wo ist die Bergeskönigin?« fragte Grete den Mann, der sie an der Hand führte und ihr all die tausend Schönheiten zeigte. »Dort ist ihr Haus«, sprach er und zeigte auf einen hochragenden Bau, der über die Baumwipfeln sah und aus Alabaster zu sein schien.
Breite Marmorstufen führten hinan zum prächtigen Portal, das mit schillernden Opalen eingefasst war. Grete hielt den Arm des Mannes fest, um auf den glatten Stufen nicht auszugleiten.
Da lag vor ihren Blicken eine weite, weite Halle mit hohen, spiegelnden Wänden und einer gewölbten Decke, an der auf blauem Grunde goldene Sterne prangten und die Sonnen auf und nieder gingen. In einer blumengeschmückten Nische aber saß die Bergeskönigin, umgeben von ihrem glänzenden Hofstaate. Mädchen in prächtigen Gewändern umstanden die schöne, hoheitsvolle Frau, und Wichtelmännlein in Zipfelmützen warteten auf ihre Befehle. Als Grete näher trat, umringten sie lachend junge Mädchen, führten sie dem Thron entgegen und, obgleich das schlichte Müllerkind in solcher Umgebung sich beengt fühlte, fasste sie sich doch und brachte, wenn auch schüchtern, ihre Bitte vor.
»Bergeskönigin, liebe Frau«, sagte sie, »ich bitte euch um das Pflänzchen Wiedertod für meine schwerkranke Mutter.«
Wie sie so bat, standen ihr zwei große Tränen in den Augen und sie begann heftig zu schluchzen. Da erhob sich die schöne Frau, nahm Grete an der Hand und sprach liebreich und tröstend zu ihr. »Liebes Kind, von all den vielen Hunderten, die zu mir in mein Reich kamen, hat nicht eines noch der alten Heimat und des alten Hauses gedacht. All deine Mitschwestern und Mitbrüder haben Vater und Mutter vergessen mit dem ersten Schritte, den sie in mein Reich getan, das den Tod nicht kennt und nicht die graue Sorge. Kein Gedanke an das Leben da draußen trübt ihren Sinn, kein Erinnern an die Welt der Mühen und der Arbeit, der Krankheit und des Sterbens ist ihnen geblieben. Komm mit mir, Grete, ich will dir die Glücklichen zeigen«, sprach die hohe Frau und führte das Kind an eine Tür, die ins Freie führte. Eine blumige Wiese erstreckte sich weithin, auf dem Hunderte von Kindern sich in mannigfachem Spiele ergötzten. Man vernahm lautes Lachen, schmetterndes Jubeln, fröhlichen Gesang. Hier drehten sich Paare im Tanze und Ringelreihen, dort schaukelten sie sich, hier sprang man durch Reifen und dort schlug man nach den Bällen. »Möchtest du nicht auch so glücklich sein?« fragte die schöne Frau.
»Haben denn die Kinder auch ihre Eltern bei sich?« fragte Grete.
»Nein«, meinte die Bergeskönigin.
»Dann tausche ich nicht mit ihnen, gnädige Frau.«
»Aber sie leben ewig und kennen kein Plagen und Kümmernisse nicht, an denen eure Welt da draußen so voll ist.« Grete stand eine Weile in sich versunken, dann sagte sie flehenden Tones, das Auge auf die stolze Frau gerichtet,
»Lass mich zu meinen Eltern, liebe Frau. Viel zu lange weile ich schon bei dir und daheim, hat meiner die Arbeit und die Sorge um meine Mutter. Nur um das Pflänzlein Wiedertod bitte ich dich.«
Da lächelte die hohe Frau und weinte zur gleichen Zeit. »Dein innigster Wunsch«, sagte sie, »ist bereits erfüllt. Deine Mutter, liebes Kind, ist genesen. Gehe, wohin dich dein Herz treibt.« Sie drückte einen Kuss auf die Stirn des Mädchens und wandte sich ab. Grete eilte durch das Schloss und den Garten, keinen Blick warf sie mehr auf all die Herrlichkeiten. Als sie aber durch die Pforte schritt, durch die sie hereingekommen war, da fiel ein Regen von Perlen und glänzendem Gestein auf sie hernieder und blieb an ihren Kleidern und Haaren hängen. Draußen war bereits der junge Morgen erwacht. Vom Schwalmbacher Kirchturm schlug die fünfte Stunde. Ein kühles Lüftchen strich um des Mädchens heiße Wangen. Sie knüpfte das Tuch fester um die Schultern, dann kletterte sie über die Schroffen der Felswand hinab zum Quell des Kreuzbaches. Als sie in atemloser Hast aus dem Walde trat, fiel sie ihrem gesunden Mütterchen in die Arme, das dem Gretel entgegengeeilt war. Die kostbaren Perlen, womit die Bergeskönigin das Gretel beschenkt hatte, kamen den Müllersleuten sehr zustatten. Die Not welche in den letzten Zeiten im Hause der Greusbachschlucht eingekehrt war, hatte ein Ende. Bei der Geschichte mit der Mühle am Greusbach, da haben sich diese älteren Wörter drin versteckt. Da war das Wort Nadelforst. Ein Nadelforst, das ist ein Nadelwald, also ein Wald mit hauptsächlich Tannen, Fichten und Föhrenbäumen. Die Echsen und Schleichen, die da im Wald in der Nacht ihre Geräusche machen. Was ist damit gemeint? Die Eidechsen und die Blindschleichen. Alabaster, ihr erinnert euch, das ist so eine Art weicher Stein. Ja, das klingt jetzt komisch, es ist aber so. Ihr kennt vielleicht aus dem Bastelunterricht einen Speckstein, so ähnlich ist er auch, aber in weiß. Also ein weißer, weicher Stein, und den kann man sehr gut mit einem Messer oder einem anderen Werkzeug und mit Schleifpapier bearbeiten, und dann kann man Figuren daraus schnitzen oder einen Lampenschirm oder sowas, das kann man damit machen. Ein Opal, das ist ein Edelstein, da gibt es vor allem in Australien, gibt es da sehr viele, da werden die auch abgebaut, und Opale gibt es in den unterschiedlichsten Farben, also in allen Farben, die man sich vorstellen kann, und manche sogar, manche Opale haben sogar alle Farben, die es gibt, in einem Stein zusammen, und das nennt man dann die Harlekin oder halt auf Österreichisch die Kasperl-Opale. Ein Portal, das kennt ihr wahrscheinlich eh, ein Portal ist ein großes Tor mit einem noch größeren Eingang. Und das war das Glossar zur Mühle am Greusbach.